7.25 Uhr. Wieder blickte sie nach der Uhr und es war deutlich, dass sie sich nur noch mit Mühe in der Gewalt hatte. Ihre Hängebacken zitterten und ihr mehrfaches Doppelkinn bebte. Irrwitzer genoss insgeheim die Situation, obwohl es ihm selbst kaum besser erging. Er war so viele lange Jahre von der Geldhexe abhängig gewesen und sie hatte ihn das auch gehörig fühlen lassen, dass es ihm jetzt ausgesprochenes Vergnügen bereitete, sie endlich einmal so richtig fertig zu machen. Er hätte dieses Spiel gerne noch länger ausgedehnt, doch blieb ihm selbst ja nur noch wenige Stunden bis Mitternacht. Das nächste Jahr, murmelte er etwas abwesend, beginnt ja schon bald. Eben, platzte Tyrannia heraus. Und weißt du, was dann geschieht, du Idiot? Der Wunschpunsch verliert beim ersten Ton der Silvesterglocken seine Umkehrwirkung. Du übertreibst wohl wie gewöhnlich, Titi, meinte Irrwitzer nun doch etwas unsicher. Ich kann zwar das Glockenläuten auch nicht leiden, weil es mir immer Sodbrennen verursacht, aber du wirst mir nicht einreden wollen, dass ein einziger Glockenton die ganze infernalische Zauberkraft eines so mächtigen Getränkes aufheben kann. Nicht die Zauberkraft, schnaubte sie, sondern die Umkehrwirkung, und das ist viel schlimmer. Dann wird die Lüge zur Wahrheit, verstehst du? Dann gilt alles wortwörtlich so, wie es gesagt wurde. Moment mal, sagte der Zauberer irritiert. Was heißt das? Das heißt, dass wir vor Mitternacht unbedingt den Punsch fertig gebraut haben müssen, und zwar möglichst lange vor Mitternacht. Ich muss ihn nämlich bis auf den letzten Tropfen ausgetrunken und dazu all meine Wünsche gesagt haben, ehe der erste Ton des Neujahrsgeläutes erklingt. Wenn auch nur der kleinste Rest übrig geblieben ist, dann geht alles schief. Stell dir vor, was dann passiert. Alle meine scheinbar so guten Wünsche, auch die, die ich schon vorher gesagt habe, würden sich nicht mehr ins Gegenteil umkehren, sondern buchstäblich in Erfüllung gehen. Entsetzlich, stöhnte Irrwitzer, grässlich, grauenvoll, schauderhaft. Na siehst du, bestätigte die Tante, aber wenn wir uns beeilen, dann geht alles gut. Gut, Irrwitzers Gesicht zuckte konfus, was heißt gut? Ich meine natürlich schlecht, beruhigte sie ihn. Gut für uns, aber in Wirklichkeit schlecht, so schlecht, wie wir es uns nur wünschen können. Wunderbar, rief Irrwitzer, grandios, fabelhaft, berauschend. Du sagst es, mein Junge, antwortete Tyrannia und klopfte ihm aufmunternd aufs Knie. Und darum mach schon endlich voran. Als sie sah, dass der Neffe sie noch immer unschlüssig anstarrte, zog sie von neuem Bündel über Bündel von Geldscheinen aus ihrem Handtaschentresor und häufte sie vor ihm auf. »Vielleicht hilft das deinem lahmen Verstand auf die Beine. Hier hast du 20.000, 50, 80, 100.000. Aber das ist nun wirklich mein letztes Wort. Geh endlich und hol mir deinen Teil der Rolle her. Schnell, lauf doch, sonst überleg ich's mir noch anders.« Aber Irrwitzer rührte sich nicht. Er war sich absolut nicht sicher, ob die Tante mit ihrer Drohung nicht ernst machen würde und ob er mit diesem letzten Bluff vielleicht alles aufs Spiel setzte. Aber er musste es riskieren. Mit steinernem Gesicht sagte er, »Behalte dein Geld, Tante Titti, mir liegt nichts daran.« Jetzt drehte die Hexe durch. Keuchend warf sie ihm weitere Geldbündel ins Gesicht und schrie außer sich, »Hier und hier und hier, was soll ich dir denn sonst bieten? Wie viel verlangst du denn noch, du Hyäne? 1.000.000, 3, 5, 10!« Sie fuhr mit beiden Händen in den Berg von Papiergeld und warf es wie eine Verrückte in die Luft, so dass es im ganzen Labor herumzerschnallte. Schließlich sank sie erschöpft auf ihrem Stuhl zusammen und japste. »Was ist nur los mit dir, Belzebübchen? Früher warst du so schön bestechlich und habgierig und überhaupt ein netter, folgsamer Junge. Was hat dich denn nur so verändert?« »Es hilft nichts, Titti«, versetzte er. »Entweder du gibst mir deinen Teil der Pergamentrolle oder du gestehst mir endlich offen, warum dir so viel an meinem liegt.« »Wem? Mir?« fragte sie schwach und mit dem letzten Versuch, sich dumm zu stellen. »Wieso denn? Was soll mir schon daran liegen? Es geht doch nur um einen Silvesterspaß.«
»Darüber«, sagte ihr Witzer kalt, »kann ich nicht einmal mehr lachen. Unser Sinn für Humor ist zu verschieden, liebste Tante. Es ist wohl besser, wir vergessen den ganzen Unsinn. Also schwamm drüber. Vielleicht hättest du jetzt gern eine gute Tasse Schierlingstee?«
Aber anstatt sich für dieses höfliche Angebot zu bedanken, bekam Tyrannia einen Wutanfall. Sie lief unter ihrer ferkelfarbenen Spinke quittegelb an, stieß einen unartikulierten Schrei aus, der wie das Signal einer Heuboje klang, sprang auf und stampfte wie ein jähzorniges Kind mit den Füßen. Nun weiß man ja schon, dass derartige Ausbrüche bei Hexen und Zauberern ganz andere Folgen haben als bei jähzornigen Kindern. Mit Donnerkrachen platzte der Fußboden auf. Aus dem Riss quollen Flammen und Rauch und ein riesiges, rotglühendes Kamel streckte seinen Kopf hervor, der auf einem schlangenartigen Hals saß, sperrte sein Maul auf und blökte den geheimen Zauberrat ohrenbetäubend an. Doch der Einzige zeigte sich davon nicht im Mindesten beeindruckt.
»Ich bitte dich, Tantchen«, sagte er müde, »du ruinierst mir noch den Estrich und das Trommelfell.«
Tyrannia winkte dem Kamel zu verschwinden. Der Fußboden schloss sich wieder, ohne dass eine Spur zurückblieb, und nun verblüffte die Hexe den Zauberer doch noch durch etwas Unerwartetes. Sie weinte. Das heißt, sie tat jedenfalls so, denn natürlich können auch Hexen keine wirklichen Tränen vergießen. Immerhin zog sie ihr Gesicht zusammen wie eine vertrocknete Zitrone, tupfte sich die Augen mit ihrem spitzen Tüchlein und wimmerte.
»Ach, Bubi, du böser, böser Junge! Warum musst du mich immer so ärgern? Du weißt doch, wie temperamentvoll ich bin.«
Irrwitzer betrachtete sie angeekelt. »Peinlich«, sagte er nur, »wirklich äußerst peinlich.« Sie produzierte probeweise noch ein paar Schluchzer, doch dann verzichtete sie auf die weitere Vorführung und erklärte mit gebrochener Stimme,
»Na gut, wenn ich dir sage, dann hast du mich hundertprozentig in der Tasche und das wirst du natürlich schamlos ausnützen, wie ich dich kenne. Aber was soll's, ich bin so oder so verloren. Heute war bei mir ein höllischer Beamter, ein gewisser Maledictus Made im Auftrag meines Gönners, des infernalischen Finanzministers Mammon. Er hat mir angekündigt, dass ich noch diese Nacht bei Jahresende persönlich gepfändet werde. Und das ist allein deine Schuld, Belzebub Irrwitzer. Als deine Auftraggeberin sitze ich nun in der schwärzesten Tinte, weil du hinten und vorne nicht fertig geworden bist, bin ich mit meinen Geschäften in Verzug geraten und konnte nicht so viel Unheil stiften, wie ich laut meinem Vertrag sollte. Deswegen halten die tiefsten Kreise dort unten sich nun an mich. Mich ziehen sie dafür in Verantwortung. Das habe ich davon, dass ich aus familiärer Anhänglichkeit meinen unfähigen und faulen Neffen finanziert habe. Und wenn du dann auch nur einen Funken Schuldbewusstsein in dir hast, dann gibst du mir jetzt auf der Stelle deinen Teil des Rezeptes, damit ich den Wunschpunsch trinken kann. Das ist meine letzte Rettung, sonst sollst du verflucht sein mit dem schlimmsten Fluch, den es gibt, mit dem Erbtantenfluch. Irrwitzer hatte sich in seiner ganzen, knochendürren Länge erhoben. Seine Nasenspitze war während der Rede Tyrannias nach und nach grünlich geworden. »Halt ein«, rief er und hob abwehrend die Hand, »halt ein, ehe du etwas tust, was dich gereuen würde. Wenn es so steht, wie du sagst, dann bleibt uns beiden nichts anderes übrig, als gemeinsame Sache zu machen. Wir haben uns nämlich gegenseitig in der Tasche, meine liebe Tante. Auch bei mir war dieser höllische Gerichtsvollzieher und auch ich werde um Mitternacht persönlich gepfändet, es sei denn, ich hole das Versäumte nach. Wir sitzen im gleichen Boot, meine Beste, und wir werden uns nur gemeinsam retten oder gemeinsam untergehen. Während seiner Worte war auch Tyrannia aufgestanden. Sie blickte zu ihrem Neffen empor und streckte die Arme aus. »Bubi«, stammelte sie, »lass dich küssen!«
»Später, später«, antwortete Irrwitzer ausweichend. »Jetzt haben wir Dringenderes zu tun. Wir werden gemeinsam und unverzüglich an die Zubereitung des sagenhaften, satanarcheolygenialkoholischen Wunschpunsches gehen. Wir werden ihn dann gemeinsam trinken, abwechselnd ich ein Glas und dann du eines, und dabei werden wir gemeinsam unsere Wünsche sagen. Erst ich einen, dann du, dann wieder ich.«
»Nein«, unterbrach ihn die Tante, »lieber erst ich, dann du.«
»Wir können ja losen«, schlug er vor. »Meinetwegen«, sagte sie, und jeder von beiden dachte, dass sich später sicherlich noch eine Möglichkeit finden würde, den anderen auszutricksen. Und beide wussten, dass der andere das dachte. Schließlich waren sie ja doch aus der gleichen Familie.
»Dann hole ich also jetzt meinen Teil des Rezeptes«, sagte er.
»Und ich begleite dich, Bubi«, antwortete sie.
»Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, meinst du nicht auch?«
Irrwitzer eilte davon und Tyrannia folgte ihm mit überraschender Behendigkeit. 7.30 Uhr. Kaum waren die Schritte der beiden verklungen, da purzelte der kleine Kater aus der Tonne. Er fühlte sich schwindelig und elend. Der Rabe, dem es nicht anders ging, kam ihm nachgeflattert.
»Na«, krächzte er, »hast du alles gehört?«
»Ja«, sagte Maurizio.
»Und hast du alles kapiert?«
»Nein«, sagte Maurizio.
»Aber ich«, erklärte der Rabe, »und wer hat jetzt die Wette gewonnen?«
»Du«, sagte Maurizio.
»Und wie steht's mit dem rostigen Nagelkollege? Wer muss ihn fressen?«
»Ich«, sagte Maurizio, und dann fügte er etwas hochtrabend hinzu. »So sei es denn. Ich will sowieso sterben.«
»Quatsch«, schnarrte Jakob, »war doch bloß Spaß. Vergiss es. Hauptsache, du bist jetzt überzeugt, dass ich recht hatte.«
»Deswegen will ich ja gerade sterben«, fortsetzte Maurizio mit tragischer Miene. »Eine solche Schande überlebt kein ritterlicher Minnesänger. Das verstehst du nicht.«
»Ah, red doch nicht immer so geschwollen daher«, sagte Jakob ärgerlich. »Sterben kannst du immer noch. Jetzt gibt's Wichtigeres zu tun.«
Und er starkste auf seinen dünnen Beinen im Labor herum.
»Richtig, ich werde es noch ein bisschen aufschieben«, meinte Maurizio, »denn vorher will ich diesem gewissenlosen Schurken, den ich Maestro nannte, meine Meinung sagen. Ich werde ihm meine Verachtung ins Gesicht schleudern. Er soll erfahren, dass...«
»Gar nichts wirst du«, gackste Jakob, »oder willst du schon wieder alles verpatzen?«
Maurizios Augen glühten wild entschlossen. »Ich fürchte mich nicht. Ich muss meine Empörung unbedingt Luft machen. Sonst könnte ich mir selbst nicht mehr in die Augen sehen. Er soll wissen, was Maurizio di Mauri von ihm hält.«
»Ja, freilich«, sagte Jakob trocken. »Das wird dem recht viel ausmachen. Jetzt hör mir halt endlich zu, du Heldentenor. Die zwei dürfen doch auf gar keinen Fall spitz kriegen, dass wir wissen, was sie vorhaben.«
»Warum nicht?«, fragte der kleine Kater.
»Weil, solange die nicht wissen, dass wir es wissen, können wir vielleicht doch alles verhindern, verstehst du?«
»Verhindern? Wie denn?«
»Zum Beispiel mit, ach, was weiß ich auch noch nicht. Wir müssen irgendwas anstellen, damit sie mit ihrem Zaubergesöff nicht mehr rechtzeitig fertig werden. Wir benehmen uns recht blöd und stoßen dabei das Glas um, wo das Zeug drin ist. Oder, na, irgendwas wird uns schon einfallen. Wir müssen eben auf dem Draht sitzen.«
»Auf was müssen wir sitzen?«
»Junge, du verstehst doch gar nichts. Also scharf beobachten müssen wir, kapiert? Genau aufpassen müssen wir auf alles, was sie tun. Und deswegen dürfen die beiden nichts davon merken, dass wir gehorcht haben. Das ist jetzt unser einziger Vorteil, Kollege. Ist die Flugrichtung endlich klar?«
Er flatterte auf den Tisch. »Ach so«, sagte Maurizio, »das bedeutet also, die Zukunft der Welt liegt jetzt in unseren Pfoten.«
»So ungefähr«, antwortete der Rabe, während er zwischen den Papieren herumstelzte. Pfoten würde ich allerdings nicht sagen.
Maurizio warf sich in die Brust und murmelte vor sich hin. Ha, eine große Tat. Das Schicksal ruft. Als edler Ritter scheue ich nicht die Gefahr. Er versuchte sich zu erinnern, wie die berühmte Kater-Arie weiterging, als Jakob plötzlich schnarrte.
Ey, komm doch mal her!
Er hatte Tyrannias Pergamentrolle entdeckt, die auf dem Tisch liegen geblieben war, und beguckte sie erst mit dem einen, dann mit dem anderen Auge. Der kleine Kater war mit einem Sprung an seiner Seite.
Schau, schau, raunte der Rabe, wenn wir das Dings da ins Feuer schmeißen täten, dann wäre es doch aus mit dem ganzen Zauberspunsch. Dein Maestro hat doch selbst gesagt, dass er mit der zweiten Hälfte allein nichts anfangen kann.
»Ich hab's gewusst«, rief Maurizio, »ich war sicher, dass wir eine fabelhafte Idee haben würden, also schnell hinweg damit. Und wenn die Schurken danach suchen, dann treten wir vor sie hin und sagen...«
»Der Wind war's«, unterbrach ihn Jakob, »das werden wir sagen, wenn's unbedingt sein muss. Am besten wissen wir überhaupt von nix, meinst du? Ich hab Lust, mir von denen noch zum Schluss den Kragen umdrehen zu lassen.«
»Du bist eben doch ein Banause«, meinte Maurizio ernüchtert. »Du hast einfach keinen Sinn für Größe.«
»Stimmt«, sagte Jakob, »deswegen bin ich noch am Leben. Komm, fass mit an.«
Gerade wollten sie gemeinsam zupacken, da entrollte sich plötzlich die Pergamentschlange ganz von allein und richtete ihr Vorderteil hoch auf wie eine Riesenkobra vor dem Beschwörer. Die beiden Helden fiel augenblicklich das Herz in die Feder bzw. Fellhose. Sie klammerten sich aneinander und blickten zu dem hin und her schwankenden Ende hinauf, das bedrohlich auf sie herabzustarren schien.
»Ob die beißen kann?« flüsterte Maurizio zitternd. »Keine Ahnung«, antwortete Jakob, und sein Schnabel klapperte leise.
Ehe sie noch begriffen hatten, was geschah, hatte sich die Pergamentrolle mit einer blitzartigen Bewegung um sie herumgewickelt. Immer wieder und wieder, bis sie wie ein Paket aussah, aus dem oben ein Kater und ein Rahmenkopf herausschauten. Die beiden konnten keine Bewegung mehr machen und bekamen kaum noch Luft. Die Umschlingung zog sich fester und fester zusammen. Sie wehrten sich mit all ihren schwachen Kräften, aber das Pergament war unzerreißbar. »Ugs! Uff! Ugs!« war alles, was sie noch herausbringen konnten. Da ertönte Irwitzers heiser Bass.
»Eigenmächtiger Geisterspuk, beides Meisters Ring, falsches Leben, Larventrug, weiche aus dem Ding!«
Im gleichen Augenblick fiel die Pergamentschlange ab, zuckte noch ein wenig und lag dann reglos da, nicht mehr als eben ein langer, beschriebener Streifen. 7.34 Uhr.
»Untertänigsten Dank, euer Gnaden«, keuchte Jakob. »Das war knapp.«
Maurizio konnte gar nicht sprechen, erstens, weil ihm alle Knochen wehtaten, zweitens aber, weil es ihm die Rede verschlug, dass ausgerechnet Irwitzer ihnen das Leben gerettet hatte, den er doch eigentlich mit tiefster Verachtung strafen wollte. Solchen Komplikationen war sein Verstand nicht gewachsen. Nun tauchte auch Tyrannia Wamperl hinter dem Zauberer auf.
»Ach du lieber Zins«, rief sie, »ihr armen Kleinchen, ihr habt euch doch nicht am Ende wehgetan?«
Sie tätschelte den Kopf des Raben.
Auch der Zauberer streichelte Maurizio und sagte in gütigem Ton, »Also hört mal, das sind doch keine Spielsachen hier. Du solltest das eigentlich wissen, Maurizio di Mauro. Ihr dürft niemals etwas anfassen ohne meine ausdrückliche Erlaubnis. Das ist viel zu gefährlich. Es könnte euch... Wer weiß, was passieren, und das würde deinen guten Maestro sehr, sehr traurig machen.« »Bla, bla, 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 bla«,
schnarrte der Rabe fast unhörbar in sich hinein. Zauberer und Hexe wechselten einen raschen Blick und dann fragte sie,
»Jakobchen, mein lieber Rabe, wieso bist du überhaupt hier?«
»Bitte, Madame«, antwortete Jakob mit Unschuldsmiene, »ich hab bloß ihren Besuch anmelden gewollt.«
»So, ich kann mich aber gar nicht erinnern, dass ich dir das befohlen hätte, mein Vögelchen.«
Ich hab's freiwillig gemacht, weil ich gemeint hab, sie wollen mich bloß schonen, aus lauter Sorge wegen dem Sauwetter und meinem Reismatismus, und ich wollte ihnen aber unbedingt einen Gefallen tun.
Naja, das ist ja sehr lieb von dir, Jakobchen, aber in Zukunft fragst du mich doch lieber vorher.
War denn schon wieder alles falsch? Fragte Jakob zerknirscht. Ach, ich bin einfach ein richtiger Unglücksrabe.
Sag mal, wandte sich der Zauberer an den Kater, wo habt ihr denn die ganze Zeit gesteckt, ihr kleinen Schlingel?
Maurizio wollte schon antworten, aber der Rabe kam ihm hastig zuvor.
Der widerliche Vogelfresser da hat mich in seine Kammer verschleppen wollen, euer Gnaden, aber ich bin ihm rausgekommen und in den Keller hinuntergesaust, und er hat mich trotzdem erwischt und in eine versunkene Kiste gesperrt. Da habe ich stundenlang protestiert, weil das keine Art ist und so behandelt man keinen Gast nicht. Und da hat er aufgemacht und gesagt, dass ich den Schnabel halten soll, weil er mich sonst als Brathuhn in die Röhre schiebt. Und da habe ich ihm dafür eins übergebraten. Und dann ist eine Keilerei losgegangen und auf einmal, da waren wir wieder hier. Ich weiß auch nicht wie. Und dann hat sich beim Raufen die blöde Papierschlange da um uns rumgewickelt. Und dann sind sie gekommen, zum Glück. Aber dieser Kater, also ich muss ehrlich sagen, der gehört in einen Käfig, gehört der, weil der ist ja direkt gemeingefährlich und eine blutgierige Bestie.
Maurizio hatte dem Redeschwall des Raben mit runden Augen zugehört. Ein paar Mal hatte er unterbrechen wollen, aber war glücklicherweise nicht zu Wort gekommen. Jetzt sagte Irwitzer lachend zu ihm, brav, brav, mein tapferer kleiner Ritter. Aber von jetzt an müsst ihr zwei euch vertragen. Versprecht ihr uns das?
So weit kommt's noch, krächzte Jakob und drehte Maurizio den Rücken zu. Ich vertrag mich doch nicht mit jemandem, der Brathuhn zu mir sagt. Das soll er zuerst zurücknehmen.
Aber, wandte Maurizio ein und die Hexe unterbrach ihn. Kein Aber, flötete sie mit süßlicher Stimme. Seid lieb miteinander, ihr kleinen Racker. Wir haben uns nämlich was Besonderes, Feines für euch ausgedacht, mein famoser Neffe und ich. Und wenn ihr hübsch friedlich seid und euch schön vertragt, dann dürft ihr bei unserer Silvesterfeier mit dabei sein. Es wird sehr lustig werden, nicht wahr, Bubi? Das wird es noch.
»Allerdings«, antwortete Irwitzer mit schiefem Lächeln, »es wird wahrhaftig eine schöne Bescherung, wenn ihr brav seid.«
»Ungern«, schnarrte Jakob, »aber wenn's nicht anders geht, machen wir halt Frieden, Herr Baron, oder?«
Er stieß Maurizio mit dem Flügel an und er nickte ein bisschen töricht.